ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Die Sommerferien bei uns in der Region sind fast vorbei. Ab Montag ist wieder Schule und das neue Schuljahr beginnt in Berlin mit so vielen Schülern wie seit 25 Jahren nicht mehr. Über 400.000 Schülerinnen und Schüler strömen in der kommenden Woche in die Schulen. Das sind rund 7.000 mehr als im vergangenen Jahr. Das ist eine Nachricht, die Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch jetzt zum Schuljahresbeginn verkündet hat. Ein Schülerrekord, der Probleme machen könnte, denn gleichzeitig muss die Senatorin einräumen. Im neuen Schuljahr bleiben 700 Lehrerstellen unbesetzt. Wie umgehen also mit dem Lehrermangel? Dazu RBB-Reporterin Kirsten Buchmann.
Die Senatorin kennt die Herausforderungen für die Schulen, insbesondere die rund 700 nicht besetzten Lehrerstellen. Gerade an Schulen in sozialen Brennpunkten und am Stadtrand wirkt sich das aus. An einzelnen Schulen fehlen nach RBB-Informationen momentan ein halbes Dutzend Stellen. Nach Angaben des Landeselternausschusses sind es sogar mehr. Dessen Vorsitzender Norman Heise fordert, diese Situation der unterausgestatteten Schulen zu verbessern.
Wir sind da tatsächlich als Eltern durchaus geneigt, solidarisch zu sein, ne? Zu sagen, wenn in der einen Schule 14 Lehrkräfte fehlen und die anderen haben vielleicht viel zu viel, dass dann tatsächlich auch diese vier dann eben auch woanders hin wechseln müssen.
Franziska Brichtzi von der oppositionellen Linken im Berliner Abgeordnetenhaus kritisiert, angesichts des Lehrkräftemangels müsse die Bildungssenatorin die Neueinstellungen besser verteilen.
Wir haben Grundschulen, die wirklich ganz wenig ausgebildete Lehrkräfte haben und natürlich gar nicht die Schulqualität bieten können für die Kinder, die eben gebraucht werden. Von daher braucht es die Steuerung der Lehrkräfte bei der Einstellung.
Ähnlich argumentiert der Grünen-Politiker Louis Krüger.
Auf der anderen Seite müssen wir bessere Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte schaffen und zum Beispiel wie Brandenburg das macht, ein Stipendium einrichten für Lehramtsstudierende, die sich verpflichten, im Anschluss an das Studium an besonders unterversorgten Schulen zu arbeiten.
Eine Lehrkräftesteuerung hatte es zur Zeit der rot-grün-roten Vorgängerregierung gegeben. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch hatte sie wieder abgeschafft. Antworten, wie die zu wenigen Lehrkräfte in Berlin künftig besser verteilt werden sollen, soll ihr zufolge ein runder Tisch liefern. Nicht antasten will sie die Stundentafel, bis auf einzelne Ausnahmen in Absprache mit der Schulaufsicht. Insgesamt sollen die Schulen aber weiterhin die Fächer unterrichten wie bisher.
Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres in Berlin, die Lage zusammengestellt von RBB-Reporterin Kirsten Buchmann. Lehrermangel in Berlin. Ärztemangel in Brandenburg. Je weiter jemand von der Großstadt entfernt wohnt, desto schwieriger wird es, einen Termin beim Hausarzt zu bekommen, wenn es denn überhaupt noch eine Praxis in der Nähe gibt. Brandenburgweit sind 300 Hausarztpraxen nämlich nicht besetzt. Damit das nicht noch schlimmer wird, halten manche Landkreise dagegen. Sie bieten Anreize für Ärzte, damit die sich auf dem Lande ansiedeln. Stipendien zum Beispiel. RBB24-Reporterin Heike Schüler aus einer Arztpraxis in Rathenow im Havelland.
So, Frau Heimann, wir wollen ja heute die Laborauswertung machen.
Francine Heimann hat Glück gehabt. Sie hat vor kurzem eine Hausärztin in Rathenow gefunden, die gerade erst hier angefangen hat. Der Stichtag zur Anmeldung stand dick in ihrem Kalender.
Man hat sofort zu der Uhrzeit angerufen und dann probiert. Also es gab wirklich welche, die haben 20 Mal angerufen, bis man dann überhaupt durchkam, um überhaupt erstmal einen Vorstellungstermin zu machen.
Die neue Hausärztin Anne Hackmann hat 100 neue Patienten aufgenommen. Viele hatten keinen Hausarzt. Darunter Zugezogene oder 18-Jährige, die nicht mehr zum Kinderarzt dürfen. Allein in Rathenow fehlt ein Viertel der Hausarztpraxen. Anne Hackmann war 8 Jahre lang Ärztin in den Havelland-Kliniken Rathenow in der Orthopädie und Unfallchirurgie.
24-Stunden-Dienste sind schwer mit der Familie zu vereinbaren. Selbst wenn man familiäre Unterstützung hat, sieht man die Kinder einfach wenig.
Darum wollte Anne Hackmann umsatteln. Zeitgleich suchte Hausarzt Dr. Hauke Ciborra, der seit 1987 seine Praxis in Rathenow hat, eine Nachfolgerin.
Na, ich wollte nicht bis auf den letzten Drücker warten. Ja, die Situation ist ja wirklich keine gute im Land Brandenburg oder auch deutschlandweit mit der Praxisnachfolge. Und da haben wir dann schon rechtzeitig angefangen, die Weichen zu stellen.
Dr. Ciborra will noch ein paar Jahre weiterarbeiten. Er hat Anne Hackmann für den Übergang angestellt. Sie macht jetzt ihre Facharztausbildung zur Allgemeinmedizinerin. Um sie wirklich in Rathenow zu halten, fördert der Landkreis Havelland sie mit einem Stipendium.
So eine Förderung ist schon richtig wichtig. Ich komme eben aus 8 Jahren Kliniktätigkeit. Da hat man natürlich auch ein entsprechendes Gehalt.
Wer also den Facharzt machen will, der kann bis zu 30 Monaten lang monatlich bis zu 1.000 Euro bekommen.
Das verspricht Landrat Roger Lewandowski. Und wer eine Arztpraxis neu einrichtet, dem winken bis zu 20.000 Euro. Der Landkreis will so noch mehr Ärzte motivieren, dauerhaft ins Havelland zu kommen.
Tja, wie bekommt man Hausärzte ins Land? Aus Rathenow ein Beispiel von Heike Schüler zusammengefasst.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Drogerieketten haben auch in Berlin und Brandenburg fast überall kleine, inhabergeführte Drogerien verdrängt. Nicht so in Brandenburg an der Havel. Da trotzt Margarete Groth der übermächtigen Konkurrenz und führt seit 50 Jahren eine kleine Familiendrogerie. Margarete Groth ist längst im Rentenalter, steht aber weiter Dienstag bis Donnerstag in ihrem Laden.
Ja, auch sicherlich, um mich zu beschäftigen. Ich möchte ja nicht zu Hause jeden Tag sauber machen oder ich habe auch nicht den Hang, irgendwie durch Geschäfte zu bummeln. Das befriedigt mich alles nicht. Aber wenn ich hierher kann ins Geschäft, das ist wirklich für mich wie der Sonnenschein.
Margarete Groths Drogerie wirkt, als sei die Zeit stehen geblieben. Die Ausstattung ist noch von 1938. Damals war ihr Vater Reinhard Saupe der Drogist hier. Margarete Groth wollte eigentlich nie in seine Fußstapfen treten. Sie machte zwar eine Ausbildung zur Drogistin, studierte danach aber Medizin in Berlin. Ihr Studium musste sie dann wegen einer Diabeteserkrankung abbrechen. Als ihr Vater 1969 starb, übernahm sie das Geschäft.
Ich habe mich richtig eigentlich so ein bisschen geschämt, muss ich ehrlich gestehen, dass ich mit dem Abitur und so einem angefangenen, abgebrochenen Studium denn mit einmal hier hinterm Ladentisch stehe. Aber im Laufe der Zeit kommt man runter, wird etwas gemäßigter und dann nachher fand ich das ganz toll.
Als Drogistin mischt sie Farben an, entwickelt Fotos und füllt Tinkturen ab. Inzwischen ist Margarete Groths Laden mehr ein Reformhaus als eine Drogerie. Sie hat einiges in ihrem Sortiment, was es in anderen Geschäften der Stadt nicht gibt. Das schätzen ihre Kunden, auch wenn es nur noch sehr wenige sind. Die, die kommen, kennt sie meist schon seit Jahrzehnten.
Im Schnitt sind es ältere Leute, die sich natürlich auch freuen, wenn sie auch noch wieder Worte loswerden. Und ich lasse mir auch von denen was erzählen. Also nicht, dass ich nur hier das Wort führe, sondern ich höre mir auch an, was die mir zu erzählen haben. Und da sind die auch ganz froh.
Viele kaufen nur Kleinigkeiten. Die Einnahmen reichen kaum, um Miete und Betriebskosten zu decken. Oft zahlt Margarete Groth am Monatsende drauf. Doch das stört sie nicht. Und die kommen, die lieben es. So wie Susanne Küpper, die heute bei Margarete Groth ein Glas Apfelschmalz kauft.
Ein großes Glas oder ein kleines Glas?
Ein großes hätte ich gern.
Sehr schön.
So. Das war's heute.
Ja, 5,99 bitte.
Das ist so ein toller Laden hier, so nostalgisch. Irgendwie hat man das Gefühl, man ist in der Vergangenheit, was einen ja manchmal beruhigt bei dem ganzen Chaos. Ja, hier kommt man irgendwie noch mal so kurz runter, finde ich immer.
Solange wie es geht, will Drogeriebesitzerin Margarete Groth ihren Kunden dieses Erlebnis noch bieten.
Am 22. September wählen die Brandenburgerinnen und Brandenburger einen neuen Landtag. Da übertrumpfen sich die Parteien gegenseitig mit Forderungen und Versprechen. Was wäre, wenn diese auch Wirklichkeit würden? Jeden Tag prüfen wir politische Slogans auf ihre Realitätstauglichkeit ab. Heute geht's um einen vorgezogenen Kohleausstieg bis 2030. Eine Forderung aus dem Wahlprogramm der Grünen. Die Bundesregierung hat beschlossen, dass spätestens 2038 das letzte Kohlekraftwerk vom Netz genommen ist. Würde das in Brandenburg auch früher gehen? Sabine Löbrig aus der RBB24 Landespolitik hat mal nachgefragt.
Ein Sommertag am Senftenberger See. Eckart Heuker kutschiert Touristen mit der sogenannten Seeschlange, einer blau-weiß lackierten Kleinbahn, durch das rekultivierte Braunkohlegebiet. Früher arbeitete Heuker als Installateur im Bergbau. Seit nun fast 20 Jahren zeigt er seinen Gästen, wie Kohleabbau und Sanierung hier die Landschaft prägen. Denn in Sachen Strukturwandel habe sich schon viel getan, sagt Heuker. Arbeitsplätze seien geschaffen worden, wie beispielsweise durch das Bahnwerk in Cottbus. Den Kohleausstieg aber auf 2030 vorzuziehen, hält er für bedenklich.
Man sieht also viel Unterstützung und dass man sich Gedanken macht. Aber eben, ich meinte nur, ob es unbedingt in diesen 6 Jahren sein muss und ob es nicht vielleicht 12 Jahre sein könnten oder 13 vielleicht.
Da sind die Grünen anderer Ansicht. Im Wahlprogramm heißt es, es brauche einen klaren und verbindlichen Ausstiegsfahrplan, um das Ende der Kohleförderung bis spätestens 2030 zu steuern. Nicht nur, dass die Zeit immer knapper werde, um den Klimawandel zu bremsen. Durch die steigende CO2-Bepreisung für Kohlestrom werde der auch immer teurer, sagt Grünen-Spitzenkandidatin Antje Töpfer. So dass ein Kohlekonzern wie die LEAG vielleicht selbst entscheidet, früher auszusteigen.
Für uns ist der Worst Case, wenn die LEAG von jetzt auf gleich sagt, dass Kohle ist nicht mehr wirtschaftlich für mich, ich steige jetzt mal aus. Und wir sind darauf nicht vorbereitet. Wir haben weder sozialen Ausgleich für die Mitarbeitenden, also für die Arbeitskräfte vereinbart, noch die Rekultivierungsmaßnahmen.
Das alles müsse jetzt schnell auf den Weg gebracht werden. Auch beim Thema Wasserhaushalt gebe es offene Fragen, sagt Volker Preuß, Wassertechnikexperte an der BTU Cottbus-Senftenberg. Denn die Spree würde ohne die Wassereinleitungen aus dem Tagebau weitaus weniger Wasser führen.
Wenn das jetzt 8 Jahre vorgezogen werden würde, bleibt einfach viel weniger Zeit, um eben Maßnahmen zu ergreifen, die eben helfen, besonders in den trockenen Jahren, die geringe Wasserführung der Spree eben aufzuhöhen.
Ein vorgezogener Kohleausstieg könnte zwar schneller kommen als gedacht, würde aber eine Menge Herausforderungen mit sich bringen und teuer werden. Für eine Umsetzung schon allein bei den Problemen des Wasserhaushalts bräuchte Brandenburg auf jeden Fall Partner.
Was wäre, wenn schon 2030 das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet würde, so wie es die Grünen im Brandenburger Landtagswahlkampf fordern? Sabine Löbrig hat mal nachgefragt. Und zum Schluss noch was in eigener Sache. Der RBB hat ja ziemlich unruhige Zeiten hinter sich. Nach den Vorwürfen von Korruption und Vetternwirtschaft haben wir fast die gesamte Geschäftsführung ausgetauscht. Übergangsintendantin Katrin Fernau hat den Sender auf einen harten Sparkurs getrimmt und den Umbau vorangetrieben. Seit knapp einem Jahr ist jetzt die neue Intendantin im Amt, Ulrike Demmer nämlich. Sie hat Zwischenbilanz gezogen und dabei, wie RBB-Medienredakteur Jörg Wagner berichtet, eine interessante Sparmaßnahme angekündigt.
Die eigentliche News dieser Einjahresbilanz, in der RBB-Intendantin Ulrike Demmer zunächst auf die Programmerfolge schaute, überdeckte etwas die programmlichen Neuerungen im letzten Jahr. Wie den neuen Vorabend mit der Sendung Der Tag oder das neue Talkformat Wir wollen reden oder auch die sehr gute Akzeptanz der RBB-Radios. Auch dass man mit RBB24 jetzt einen TikTok-Kanal aufbaue, elektrisierte die Pressevertreter nicht so wie die Ankündigung der Intendantin.
Wir haben geprüft und überlegt, können wir uns auf das Haus des Rundfunks konzentrieren oder können wir uns auf dieses Haus hier, das Hochhaus, das Fernsehzentrum konzentrieren und das Haus des Rundfunks verkaufen. Nach einer ersten, aber doch auch schon ausführlicheren Prüfung haben wir gestern festgelegt, in welche Richtung wir gehen wollen. Wir möchten das Fernsehsendezentrum verkaufen und uns in Berlin auf das Haus des Rundfunks konzentrieren.
RBB-Intendantin Ulrike Demmer. Der Grund für diese Richtungsentscheidung sei schlicht eine finanzielle Mehrbelastung für die markante Immobilie am Theodor-Heuss-Platz. Sie weise einen hohen Investitions- und Sanierungsbedarf auf. Die stellvertretende Intendantin und Verwaltungsdirektorin Nicole Küchler-Stahn.
Wir haben ausgerechnet, dass diese Sanierungsbedarfe mit einer Zahl von rund 12 Millionen durchschnittlich jährlich zu beziffern sind. Wir haben als Geschäftsleitung die Entscheidung getroffen, dass wir alle Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, ins Programm geben wollen. Und das macht notwendig, dass wir uns fragen, wie viel Fläche benötigen wir denn eigentlich, um unseren öffentlich-rechtlichen Auftrag zu erfüllen.
Dafür rücke die Belegschaft zusammen. 10 Menschen teilen sich künftig 7 Schreibtische. Das Homeoffice bleibt weiterhin eine Alternative. Diese nun gefällte Richtungsentscheidung sei jedoch noch keine Umsetzungsentscheidung. Das Verfahren wird sich bis 2032 hinziehen.
Das war RBB-Medienredakteur Jörg Wagner und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Jederzeit abrufbar auf der Inforadio-App.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.